Hallo und herzlich willkommen zur Januarsendung von Alex Radio. Wir starten kämpferisch in ein 2026 und wir freuen uns natürlich, dass ihr uns wieder zuhört. Wir haben dieses Jahr wieder viele spannende Themen für euch und wir starten im Januar mit einem Mitschnitt, den wir ausstrahlen werden von einer Veranstaltung, die Ende Oktober im Infoladen Wilhelmsburg stattgefunden hat mit Fundi Watch. Aber mehr dazu dann später. Wir haben natürlich auch eine Buchrezension für euch vorbereitet, einen Newsflash und keine Künstlerin des Monats, sondern etwas Besonderes, aber hört selbst.
Diesen Monat haben wir keinen Künstlerin des Monats, sondern eine besondere Playlist zu der Dreisat-Doku-Serie Protest-Songs, wie die Musik die Welt verändert, habe ich eine Playlist erstellt. Dreisat schreibt auf dreisat.de Kultur-Protest-Songs. Es sind mehr als Ohrwürmer. Es ist Musik, die die Welt verändern will und verändert hat. Großen Protest-Songs der letzten 100 Jahre. Ob im Kampf gegen Aufrüstung, für sexuelle Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit oder als Stärkung der schwarzen Protestbewegung. Jede Revolte hat ihre ikonischen Songs, die aufrütteln, anklagen, inspirieren und ermutigen. Es ist eine vierteilige Musikdokumentationsreihe, die zeigt, wie Protestsongs seit über 100 Jahren Gesellschaft, Bewegung und unser Denken verändert haben. Es geht um Songs, die anklagen, inspirieren, Mut machen und zum Mitdenken anregen. Die vier Teile heißen Feminismus, Klassenkampf, Black and Proud und Frieden und sind wirklich sehenswert. Aktuelle KünstlerInnen wie Melane, Megalo, Finna und viele mehr kommentieren die Songs und erzählen, was sie an ihnen wichtig finden oder warum diese Songs sie bewegen. Wir erfahren teilweise auch, was die KünstlerInnen der originalen Songs über diese heute denken. Es geht also nicht nur um Fakten, sondern um Emotionen, Geschichten und Sounds, die berühren und oft neugierig auf neue und alte Musik machen. Interviews, Hintergrundwissen und überraschende Vergleiche zeigen, Protestmusik hat Kraft, gestern wie heute. Protestsongs entstehen dort, wo Menschen sich gegen Ausbeutung, Krieg, Rassismus und patriarchale Machtverhältnisse wehren. Sie geben denen eine Stimme, die sonst überhört werden. Auf der Straße, in Streiks, in feministischen Kämpfen und Bürgerrechtsbewegungen. Von Bob Dylans legendärem Blowin' in the Wind über Aretha Franklins Respect, Nenas 99 Luftballons bis zu neuen Tracks von Melane oder Beyoncé. Jede Folge ist eine musikalische Reise durch große gesellschaftliche Kämpfe. Die Dreisat-Reihe zeigt, wie eng Musik und Widerstand verbunden sind. Vom Arbeiterinnenlied über Antikriegshymnen bis zu feministischen und schwarzen Selbstermächtigungssongs. Wie Nina Simone bis zu Riot Girls, Rap und Pop von heute. Wütend, solidarisch, unbequem. Das ist eine Doku für alle, die Musik nicht nur hören, sondern fühlen und verstehen wollen und die Lust haben, bekannte Klassiker neu zu entdecken und überraschende neue Stimmen kennenzulernen. Diese Doku erinnert daran, dass Musik nicht nur begleitet, sondern Bewegungen trägt, dass sie Mut macht, verbindet und politische Kämpfe hörbar macht. Und bis ihr diese Doku-Reihe in der Mediathek schaut, spielen wir heute erst einmal einige Songs in unserer Sendung. Die Playlist findet ihr beim grünen Monopolisten im Moment, wenn ihr sie finden möchtet. Und wir beginnen mit dem Song Strange Fruit von Billie Holiday aus dem Jahr 1939, über den die Künstlerin Melane sagt, wenn du nicht schwarz bist, wie soll ich dir erklären, was es bedeutet, diesen Song zu hören? Viel Freude und Erkenntnisse. Und vielleicht auch ein bisschen Nostalgiegefühle mit unserer Playlist heute. Und vielleicht schaut ihr euch die vierteilige Serie auch nochmal an. Sehr sehenswert.
Skandal im Sperrgebiet. Mission und Dämonenjagd in Hamburg. Das war der Titel der Infoveranstaltung mit Fundiwatch zu christlichem Fundamentalismus und sozialer Arbeit, der am 24. Oktober im Infoladen Wilhelmsburg hier in Hamburg stattgefunden hat. Fundiwatch ist eine neue Initiative und die haben gerade eine Broschüre rausgegeben mit ihren ersten Rechercheergebnissen. Die heißt Christlicher Fundamentalismus und soziale Arbeit, eine Handreichung über Vorgehensweisen, Strategien und Netzwerke christlich-fundamentalistischer Akteurskonstellationen in der sozialen Arbeit. Genau, das haben sie im Juni 2025 veröffentlicht und in dem Vortrag geht es unter anderem um die Ergebnisse, die sie in dieser Handreichung veröffentlicht haben. Aber es gibt einen sehr klaren Hamburg-Bezug. Und wir hören jetzt einfach mal rein in den ersten Teil des Vortrages, wo die Initiative sich vorstellt.
Ja, hallo, schönen guten Abend auch von uns. Wir sind Zoe und Ruby von Fundiwatch. Fundiwatch ist ein Recherche-Kollektiv, unabhängig. Wir machen das, ja, ehrenamtlich ist ein komisches Wort, aber also wir haben dafür in der Regel keine Finanzierung. So. Und wir haben vor einem Jahr angefangen, unsere Tätigkeit als Fundiwatch aufzunehmen, weil wir finden, dass bei christlichem Fundamentalismus und die Anknüpfungsmöglichkeiten in die extreme Rechte super wenig hingeschaut wird und dass darüber sehr wenig Wissen besteht und dass wir auch auf sehr viel gefühlte Wahrheiten stoßen, also zum Beispiel halt so Ideen, ja, in Hamburg ist das doch kein Thema. Das betrifft irgendwie nur Baden-Württemberg und vielleicht noch Bayern. Und dann haben wir angefangen, da ein bisschen doller mal zu recherchieren zu Hamburg und hatten dann halt auch eine Förderung von der, also wir haben uns bei so einem Demokratiefonds beworben, der von der Sozialbehörde ausgeschrieben wird und hatten dann halt für diese Broschüre, die wir gemacht haben, die wir heute vorstellen, halt auch eine Förderung. Also so arbeiten wir, dass wir versuchen, irgendwie ein bisschen auch zu refinanzieren, weil als wir angefangen haben, haben wir gedacht, das ist ein Projekt, was wir nebenher machen können und mittlerweile recherchieren wir gefühlt mindestens auf einer Halbtagsstelle zu christlichen Fundis in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Genau, die Broschüre, über die wir heute sprechen, ist online auf unserer Homepage www.fundiwatch.org. Hier vorne liegen auch Lesezeichen, wo nochmal die ganzen Möglichkeiten sind, auch mit uns in Kontakt zu treten, falls ihr Hinweise habt, so zu fundamentalistisch-christlichen Aktivitäten. Das muss nicht Hamburg bezogen sein, das kann auch andere Gegenden betreffen. Und das PDF, falls ihr danach Bock habt, ein bisschen reinzulesen, findet ihr auf unserer Homepage. Das ist dort auffindbar. Ansonsten machen wir derzeit viel Arbeit in den sozialen Medien und suchen uns immer so Events aus. Also vor kurzem war zum Beispiel eine Veranstaltung, die hieß Adoratio, also Anbetung. Und da sind halt einige Leute aus der extremen Rechten neben eben christlicher Rechte aufgetreten. Und dazu machen wir dann halt zum Beispiel mal so Infoposts auf Instagram oder auf Blue Sky oder auf Mastodon. So, das erstmal zu uns. Und jetzt würden wir vielleicht ganz kurz noch mal ein bisschen was zu unserem sonstigen Aktivismus sagen und so, ich gebe mal einfach erstmal an dich.
Genau, also ich bin auch, seit wir das Ding gegründet haben, bei Fundiwatch mit dabei. Ansonsten bin ich auch bei Bündnis Selbstbestimmung selbst gemacht. Das ist eine transfeministische Gruppe. Wir haben viel zum Selbstbestimmungsgesetz da vor allem gemacht. Wir haben einen alternativen Gesetzesvorschlag geschrieben und so, ja, Performance-Aktionen gemacht, um auf die komische Debatte aufmerksam zu machen. Wir haben so einen Sauna vor den Bundestag gestellt und mit den Politikern, die PolitikerInnen eingeladen, mit uns in der Sauna zu diskutieren. Von den Linken haben das auch gemacht sogar. Und genau, und so, wir machen, also haben zum Beispiel, als dann das Selbstbestimmungsgesetz eingeführt wurde, haben wir eine Militärparade gemacht, um das Militärgeschlecht zu thematisieren. Also die Klausel, dass Transfrauen Militärmänner bleiben für einige Zeit, auch wenn sie das Selbstbestimmungsgesetz genutzt haben und dann eingezogen werden können. Genau, und aber ich bin jetzt auch seit November bei Fundiwatch mit dabei und hier hat Ruby ja im Grunde gesagt, was wir machen. Was machst du noch dazu?
Genau, also Ruby Rebell ist ein Alias. Ich bin seit 15 Jahren in der Sexarbeit tätig und mache seit 8 Jahren Aktivismus in dem Bereich. Ich lebe in Harburg. Und deswegen bin ich irgendwie auch Wilhelmsburg und jetzt mittlerweile Hamburg auch ein bisschen verbunden auf eine Art. Und ja, also mit einer anderen Bildungsinni haben wir einen Spaziergang zu Antifeminismus in Wilhelmsburg gemacht. Und ist das okay, wenn ich dich erwähne? Genau, also Naimi von Bilan ist auch hier, Bildungsinitiative Lernen aus dem NSU, und letztes Jahr hatten wir da so einen Spaziergang zu Antifeminismus in Wilhelmsburg gemacht und dabei also auch neben christlichem Fundamentalismus über Sexarbeitsfeindlichkeit, aber auch Klassismus geredet. Und das ist ja bei euch auch ein Thema. Und da haben sich zum Beispiel auch Leute von Wieso vorgestellt in dem Bildungsurlaub, den wir letztes Jahr um die Zeit, ist genau ein Jahr her, im RIA gemacht haben.
Eine Sache kann ich vielleicht noch sagen, weil wir haben auch einen Podcast, Curocracy Now. Da wird es bald auch eine Folge mit Ruby nochmal geben. Genau, gibt's überall, Spotify, Apple, Podcasts und auch sonst überall. Queerocracy Now.
Aber das ist von Selbstbestimmung selbst gemacht. Ne?
Genau, aber mit, du bist da jetzt bald zu Gast.
Okay, aber wir haben gerade eigentlich über Funiwatch geredet.
Okay. Na, über Diversing Aktivismus.
Du hast recht. Okay, also ihr merkt, wir können uns auch ein bisschen verlaufen auf unserem Vortragsweg, aber jetzt sagen wir euch mal einmal, was wir heute vorhaben. Bisschen über Fundiwatch haben wir schon geredet. Als nächstes gucken wir auf die Frage von christlichem Fundamentalismus und soziale Arbeit. Also warum reden wir über soziale Arbeit? Ja, weil wir nämlich finden, es ist ein Einstiegsthema. Und die haben schon ganz schön Raum genommen, und zwar ziemlich unbemerkt. Und jetzt ist es halt so weit, dass sie auch diese Raumnahme, die Fundis, halt aufsatteln und auch in politische Ämter vordringen. Wir erklären später, was wir damit meinen. Und zum Schluss gucken wir auf die Geschichte mit der Lichtinsel hier in Wilhelmsburg. Viele von euch kennen den Laden wahrscheinlich noch. Und würden dabei über Operation Mobilisation sprechen. Das ist die Freikirche und die NGO, die dahinter steckte. Und dann machen wir uns ein bisschen Gedanken über Widerstand. Und zum Schluss haben wir euch aber, beziehungsweise eingebettet innen drin, haben wir noch so ein bisschen Erkenntnisse mitgebracht, die wir im letzten halben Jahr noch gewonnen haben, halt über so einen Kiez-Pastor, der da auf St. Pauli Gottesdienste im Stripclub macht, fanden wir ziemlich interessant. Oder auch eine Madeleine Häsler, die auch schon in unserer Broschüre vorkommt, eine Pastorenfrau. Da haben wir euch ein kleines Video mitgebracht und so. Also wahrscheinlich gibt es immer wieder Punkte, wo wir auch ein bisschen ins Erzählen kommen. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, wir starten, ne?
No.
Okay, das wisst ihr schon, Ende 24 sind wir gestartet. Uns ist wichtig, dass wir, also wir sind kein Verein oder wir irgendwas, sondern wir sind ein Projekt, unabhängig, und wir würden uns jetzt auch nicht per se als atheistisch einordnen, sondern eher als kritisch gegenüber Weltanschauungen und Religion, aber eben halt jetzt nicht per se, dass wir uns nur mit christlichem Fundamentalismus beschäftigen, aber das ist unser Rechercheschwerpunkt im Moment. Und wir gucken darauf aus der Perspektive diskriminierter und marginalisierter Gruppen, queerer und Tin-Menschen, und aus der Perspektive von geflüchteten Menschen oder Menschen mit Migrationsbiografie. Und wir haben eine Homepage, wir haben Social Media, wir machen Rechercheaufträge. Im Moment machen wir sehr viel Presseanfragen. Es ist echt entsetzlich, wie wenig die bürgerlichen Journals so über das Thema wissen. Also wirklich beinahe jeden Tag sprechen wir mit Süddeutsche, bla bla bla, und dann denken wir so, okay, was wollt ihr jetzt konkret von uns? Ja, können Sie uns mal einen Pitch geben? Wir haben keine Ahnung und jetzt ist das mit Trump so schlimm, und ja, so ist es halt leider wirklich, und dann fangen wir halt beim absoluten Basic an, ne? Was Sie vielleicht noch kennen, ist halt so Marsch für das Leben, und ja, das ist so, damit geht es eigentlich immer los. Die ADF, also die Alliance Defending Freedom, haben Sie vielleicht auch schon mal was von gehört.
Das kam irgendwo mal in so einem amerikanischen Fernsehbeitrag vor.
Ja. No. Und das ist ja alles in den USA, das ist doch nicht hier. Das ist so der Take von denen.
Ja.
Okay, jetzt bist du dran.
Genau.
Theorie machst du.
Ja, also Fundamentalismus, also wir heißen ja Fundiwatch, also geht es um Fundamentalismus. Was ist das? Da haben wir so verschiedene Kriterien. Einerseits Biblizismus, also die These, dass man genau das sagt, was in der Bibel steht, und dass die eigene Meinung genau das ist, was in der Bibel steht, und dass alle anderen nicht das machen, was in der Bibel steht, und deswegen Unrecht haben. Und also das ist, also ich glaube, es ist wichtig dazu zu sagen, dass das in der Regel egal ist, ob es in der Bibel steht, sondern dass die Leute einfach davon überzeugt sind, dass sie Recht haben und das auf die Bibel beziehen. Dann es gibt, ist das geprägt durch so ein sehr konservatives Weltbild und so eine Vorstellung von, es gab mal irgendwie so eine bessere Welt, wo, also so eine Nostalgie und so einen, ja, so eine Sehnsucht nach so einem verlorenen Ursprung und so Dinge. Es gibt diesen Glaube an das Übernatürliche, hat Matthias Deitz hingeschrieben, so Vorstellungen von irgendwelchen Wundern vielleicht oder dem Wirken dämonischer Kräfte oder solche Dinge.
Aber auch ein Wohlstandsevangelium zum Beispiel, ne? Ja. Dass man halt, wenn man genug betet, dann wird man schon reich werden.
Ja. Was manchmal auch bei den Anführern von diesen Megachurches ja durchaus passieren kann, weil die Leute ihnen dann sehr viel Geld durch ihre Mitgliedsbeiträge geben. Aber das
ist ja strategisch immer kurz, nämlich damit man die Rolex auch sieht.
Ja. Dann gibt es also so einen, also die habe ich ja schon vorher so gemeint, diesen, man ist so völlig überzeugt, dass es, was man sagt, die Wahrheit ist und die anderen haben alle Unrecht und es ist absolut und unfehlbar, diese Dinge. Apokalyptisches Weltbild ist wichtig. Es gibt die Idee, dass die Welt vor dem Weltuntergang oder dem, also sich zuspitzt, die Widersprüche auf so einen, auf den Tag der Rückkehr Jesu Christus hin und dass dann ganz viele Wunder geschehen, das tausendjährige Reich errichtet wird, die Menschen auferstehen und lauter solche Dinge, aber das ist dann auch geknüpft an Dinge, die man in der Welt sieht, also dass irgendwelche Konflikte existieren, das wird dann als Beweis genommen oder Krankheiten, Katastrophen, die existieren, also die Polykrise, könnte man sagen, wird als Hinweis genommen auf die bevorstehende Apokalypse oder die bereits im Vollzug sich befindende Apokalypse. Aber auch zum Beispiel sowas wie der Nahostkonflikt wird da sehr gerne herangezogen, dass man sagt, da wird jetzt das Königreich Israel wiederhergestellt und dann kann Jesus Christus zurückkehren und solche Dinge. Und dann ist noch ein wichtiger Aspekt der Traditionalismus. Man kennt zum Beispiel diese Figur der Dreadwife, ist gerade häufig in der Diskussion, aber es gibt natürlich auch eine viel längere Tradition davon, dass man sich bezieht auf so eine, so eine Tradition, die irgendwo als, also wie im Grunde die Bibel als so ein absoluter Bezugspunkt verstanden werden. Und das ist, würde ich sagen, im katholischen Fundamentalismus häufig noch der wichtigere Punkt im Vergleich zum Biblizismus. Aber gut, ja, so viel dazu.
Also zum Beispiel im katholischen Fundamentalismus gibt es Leute, die wollen einfach straight back into Middle Ages. Ja? Also genau. Die finden halt so diese aristokratische Ständegesellschaft, wie wir sie zum Beispiel auch in Vorstellungen von Götz Kubitschek oder in Schnellroda generell halt ja auch sehr anziehend findet. Und da gibt es einfach Überschneidungen mit AutorInnen der jungen Freiheit. Ne? Und das ist aber eher so eine Denkrichtung, die wir dann so bei katholischen FundamentalistInnen finden, die Maximilian Krah ja zum Beispiel auch anwaltlich vertreten hat. Ne? Also da ist einfach die Verbindung in die extreme Rechte sehr offenkundig. Und dann kann man halt sehen, okay, so eine Ellen Kositzer, die halt da ja auch eine Rolle drin spielt, die aber dann vielleicht eher das, was du gerade so als Dreadwife und halt eine traditionelle Familienvorstellung zur Zeugung kleiner Christenkinder so vorsieht. Ne? Das ist dann halt ihre Rolle darin, das auch so zu vertreten. Eine Verteufelung von dem sogenannten Gender-Gaga.
Was, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist, dass generell in der neuen Rechten gerade in so einem Prozess entstanden ist, dass man sich nicht mehr so offen auf den Nationalsozialismus und die Vertreter des Nationalsozialismus bezieht, sondern angefangen hat, sich stärker auf die konservative Revolution, die sogenannte, zu beziehen. Also das ist ein Begriff, der erst vor einigen Jahrzehnten entstanden ist, aber es beschreibt sozusagen rechte Strömungen, die nicht ganz eindeutig dem Nationalsozialismus zuzuordnen sind und die häufig auch christlich reaktionär waren. Und das hat häufig Schnittpunkte mit einer christlichen Rechten und ist zum Beispiel für die AfD ziemlich wichtig. Genau. Und da ist dann auch dieser Antimodernismus eben sehr zentral.
Ihr hört Alex Radio, eine queerfeministische Radiosendung mit Content und Musik. Wir senden jeden dritten Sonntag im Monat hier aus dem FSK-Studio in Hamburg. Und ihr hört uns entweder online auf fsk-hh.org oder auf 93,0 Megahertz. Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Wir haben einen Mitschnitt mitgebracht von einer Veranstaltung einer neueren Initiative aus Hamburg, nämlich Fundiwatch. Und Zoe und Ruby erzählen in dem zweiten Teil, den wir jetzt senden, von den Spannungsfeldern der sozialen Arbeit.
Denn Spannungsfelder zur sozialen Arbeit. Man hört jetzt ja schon raus, dass das ein bisschen mit Problemen einhergehen kann, diese Weltanschauungen, und dass das vielleicht nicht die Leute sind, die man gerne in der sozialen Arbeit haben möchte. Wir haben jetzt aber nochmal so ein bisschen geclustert, was für konkrete Probleme da entstehen können. Also das eine ist die Sache von Wissenschaftlichkeit, dass soziale Arbeit ja an sich schon den Anspruch haben sollte, sich an wissenschaftlicher Forschung zu orientieren und Dinge, die jetzt keine irgendwie empirische Basis haben oder so, vielleicht eher nicht zu tun und auch irgendwo dadurch Feedback aufnehmen zu können und sich zu entwickeln. Und das ist natürlich schwierig, wenn die Vorstellungen sehr stark auf so Wunder und so Dingen hauptsächlich beruhen und sich sehr wenig an diesen wissenschaftlichen Prinzipien orientieren. Wobei man dazu sagen muss, dass es auch zunehmend denen gelingt, in den Universitäten Raum einzunehmen und auch mal eine Professur zu bekommen und so weiter, sodass sie diese Wissenschaftlichkeit inzwischen häufig auch nach außen hin gut darstellen können. Also dann können sie sich auf irgendeinen Text von irgendeinem Professor beziehen und dann ist es natürlich viel schwieriger zu sagen, das ist Pseudowissenschaft oder nicht wirklich glaubwürdig, weil das erstmal so formal dem schon entspricht, wie Wissenschaft an sich ist. Das ist vielleicht dann schlecht gemacht oder als Studie nicht wirklich gut, aber es sieht erstmal so aus. Ne? Dann ein Thema Menschenrechte versus Biblizismus. Also wenn jemand jetzt sehr viel Wert darauf legt, dass man alle Gesetze, die irgendwo mal in der Bibel erwähnt werden, einhalten sollte, dann gerät das schon recht schnell in den Konflikt mit Menschenrechten. Da habe ich selbst erklärt. Ein Konflikt ist also Selbstbestimmung, Partizipation und ja, diese Vorstellung von einer absoluten Unterwerfung unter so einem göttlichen Willen und so eine Notwendigkeit und so eine Kraft in der Geschichte, die jetzt der Mann sozusagen nur zu folgen hat. Also da steckt so ein autoritäres Element drin, das einfach in den Konflikt gerät mit diesen demokratischen Prinzipien, die eigentlich eine soziale Arbeit ja befördern sollte. Ja, ich glaube, ein wichtiges Element ist, also es gibt, die arbeiten teilweise auch in der sozialen Arbeit mit Kindern und dann ist in der Erziehung teilweise natürlich ein Problem, wenn man denen, also aber auch nicht nur mit Kindern, sage ich mal, sondern auch mit anderen Leuten, aber wenn man halt Menschen den Glauben an irgendwelche bösen Mächte und der Teufel wird dich holen kommen, wenn du jetzt nicht gehorchst oder sowas bringt, dann schafft das ja durchaus auch Traumatisierungen und ist nicht so wirklich förderlich für die Entwicklung.
Konkretes Beispiel, ne? Ich arbeite viel mit Beratungsstellen für Menschen in der Sexarbeit zusammen und dort hatten wir zum Beispiel jetzt mehrere Berichte von Menschen, die denen Dämonenaustreibungen angeboten wurden. Weil es halt, es heißt dann, ja, es könnte ja sein, dass du von einem Sexualdämon besessen bist und deswegen bist du in der Sexarbeit, in der Prostitution tätig. Und ich weiß nicht, ob ihr mal von diesem Nature23 gehört habt. Nature23 ist ein YouTuber und ein selbsternannter Bibellehrer und der betreibt heute noch einen Exorzistendienst in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Er sitzt selber im Moment in der Gegend von Göttingen, hat da auch so ein völkisch-christliches Dörflein gegründet. Also das ist schon echt scary. Also und es nimmt abgefahrene Ausmaße an. Und so ein Exorzismus läuft halt so ab, dass die Leute fixiert werden auf Liegen.
Also bei ihm jetzt.
Also bei ihm, ne? Das muss man so sagen. Da gibt es aber Videos im Internet. Gibt es auch einen Podcast von der Süddeutschen, wenn ihr euch sowas mal reinziehen wollt. Ne, dann wird gebetet oder die Leute werden so mit Wachs beträufelt. Jetzt könnte man halt denken, okay, das ist einfach kinky. Aber darum geht's gar nicht, ne? Also es ist dann halt mit einer sehr starken Eindringlichkeit auch verbunden und dann wird gebrüllt und geschrien und gebetet. Und also er ist halt wirklich der Auffassung, diese dämonische Besessenheit, diese dämonische Macht dadurch halt eben austreiben zu können. Und auch das ist etwas, was zum Beispiel in den Amtskirchen, insbesondere im Katholizismus, auch nicht, das gibt es dort auch noch, ne? Also was war das Bistum Trier, ne?
Das war
ein Bistum Trier und auch noch in einem weiteren Bistum hat es in jüngster Zeit auch wieder Auseinandersetzungen um solche Sachen gegeben.
Wobei man dazu sagen muss, dass ein Exorzismus in der katholischen Kirche dann eher so ein Gebet ist. Also genau, man macht so eine Kerze an und betet so zusammen und nicht so mit dem Fixieren und dem Wachs, aber... Ja.
Genau, und das ist fließend, ne? Also ich habe jetzt eine sehr drastische Methode beschrieben, aber es gibt zum Beispiel in fundamentalistischen Gemeinden halt häufig die Ideen von Konversion und Heilung von Homosexualität oder von Trans, also von allem, was als sexuell deviant, also abweichend empfunden wird. Da kann man halt von geheilt werden in dieser Vorstellung. Und das sind dann häufig auch so mit Handauflegungen und Bezugspersonen aufbauen und halt Befreiungs- und Heilgebete ist der Überbegriff.
Genau. Und aber was da auch eine Rolle spielt, ist, dass teilweise, wenn Menschen jetzt nicht an Dämonen oder an die Wirkung von Sünde oder sowas glauben, trotzdem aber in so einem, zum Beispiel in so einem fundamentalistischen Schutzhaus gelandet sind. Da gab es jetzt in der Taz gerade einen Fall, wo eine Transfrau nicht aufgenommen werden sollte in irgendwelche anderen Schutzhäuser und dann nur in so ein christliches gekommen ist. Und dort wurde dann ihr gesagt, dass sie sozusagen ein heterosexueller Mann sein muss und ihre Sünde sozusagen aufgeben soll und so weiter. Und nachdem sie dieses religiöse Framing abgelehnt hat und auch geäußert hat, dass sie nicht religiös ist und so weiter, sind die dazu geswitcht, das in so einem pseudowissenschaftlichen, psychologisierenden Weise darzustellen, und dann spricht man davon, dass das ein Trauma sei anstelle von einer Sünde, oder man spricht davon, dass es Dissoziation ist. Und wenn das dann auf diese psychologische Ebene kommt, ist es für Leute häufig nicht mehr so leicht zu erkennen, was sie da tun. Und ist noch dem sehr verwandt und ist auch letztlich das Gleiche, aber ist sozusagen nicht mehr so offensichtlich.
Also ein Beispiel in Hamburg für so eine Gemeinde und auch für ein solches Werk heißt das dann. Also bezeichnen sich oft diese sozialen Dienste, heißen dann Werke. In solchen Gemeinschaften wäre zum Beispiel Mission Freedom. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal mit denen irgendwie in Kontakt gekommen ist. Mission Freedom ist ein eingetragener Verein, sitzt in Neugraben und gehört dort, also dort gibt es eine freikirchliche Gemeinde Neugraben und denen steht das Pastoren-Ehepaar Wendland vor. Und Gabi Wendland ist die erste Vorsitzende von Mission Freedom und in Neugraben gibt es auch ein Schutzhaus. Und wenn hier im Sommer gab es mal so ein Missionsereignis von Encounter, das ist auch so eine Freikirche, die haben so eine Glaubenstournee gemacht und waren am Jungfernstieg. Und dann sieht man halt am nächsten Tag bei Gabi Wendland auf dem Facebook-Profil, wie sie da alle in Neugraben sitzen und gemeinsam frühstücken. Also diese Szene ist sehr vernetzt. Die kennen sich alle untereinander, sind vernetzt über Strukturen, die ich jetzt als nächstes erzähle. Als ich hier hingekommen bin und mal hier so in den Telegram-Gruppen gefragt habe, gibt's hier irgendwie Expertise zu christlichem Fundamentalismus, kam nichts. Also da kam einfach nichts zurück so. Dann habe ich versucht, Andreas Spalt anzusprechen, der ja auch ein bisschen was halt einfach zu extrem, also ein bisschen ist gut, aber Andreas arbeitet ja zur extremen Rechten. Und dann, ja, okay, ja, da gibt es auf jeden Fall Gemeinden, aber so richtig schlüssige Antworten habe ich nicht bekommen. Dann habe ich mich an den Weltanschauungsbeauftragten der Nordkirche gewandt, der hier in Hamburg sitzt. Ja, aber das ist ja alles nicht so schlimm, hat er gesagt und so. Der ist echt nett, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das, also das ist schon ein netter Mensch, aber der hat eine 20-Stunden-Stelle und damit wären wir noch nicht so weit gekommen in unserer Recherche, wenn wir halt auch so arbeiten müssten. Und was ihr jetzt hier seht, sind einfach Gemeinden der Evangelischen Allianz Hamburg. Die heißt in Hamburg Gemeinsam für Hamburg. Auch das ist so eine Mimikrie, also so eine Tarntaktik oder Strategie, die die halt oft machen, dass sie sich halt nicht so nennen als das, was sie sind, sondern sie machen dann halt aus der Evangelischen Allianz Hamburg, die schon mal ins Gerede gekommen war, heißt dann halt einfach Gemeinsam für Hamburg, klingt einfach besser und anschlussfähiger. Und dazu gehören 102 Gemeinden in Hamburg auf dem Stadtgebiet und 49 Werke. Die Werke sind zum Beispiel halt eben sowas wie Mission Freedom, aber auch Operation Mobilisation, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe. Und einige Freikirchen, von denen ihr vielleicht schon mal was gehört habt, in Hamburg ist zum Beispiel die Ansgar-Kirche oder Elim. Elim ist die größte pfingstlerische Gemeinde in Hamburg mit mehreren Ablegern. Die Heilsarmee, die habt ihr sicher alle schon mal im Stadtbild wahrgenommen. Die ICF, Mission Freedom habe ich schon erwähnt. Und die Jesus Friends, die auch hier in Wilhelmsburg unterwegs waren. Und ich finde dafür, dass wir im Norden kein Problem mit Fundis haben, das ist nur Hamburg, ne? In Bremen gibt es 60 weitere Gemeinden. Und letzte Woche habe ich mit einer Politikerin von der Linken darüber geredet, dass da gerade so eine freikirchliche Gemeinde, die Freie Christusgemeinde Bremen, eine Kita eröffnen möchte. Und in Zeiten, wo halt auch so soziale Dienstleister pleite gehen und Vakuen, also so luftleere Momente entstehen, dann springen die ein, weil die haben Kohle, die werden finanziert. Darüber können wir später reden, wo das Geld herkommt. Aber die sind einfach prepared und die warten auf solche Gelegenheiten.
Falls ihr euch wundert über die provokante und vielleicht auch ein bisschen wild zusammengestellte Mischung an Songs, die wir heute spielen, wundert, das war auf jeden Fall gerade Peaches mit Fuck the Pain Away. Und das ist ein Song von vielen, der vorgestellt wird in der vierteiligen Doku-Reihe Protest-Songs, der gerade in der Dreisat-Mediathek noch zu sehen ist. Da geht's um 100, nein, die größten Protestsongs der letzten 100 Jahre, so rum. Und wir empfehlen euch die Doku auf jeden Fall sehr. Und wir hören jetzt noch einen zweiten Song, der in eine ähnliche Richtung geht, nämlich von Sixten Fotzen im Club.
Wir haben euch dieses Mal im Januar 2026 einen Mitschnitt gebracht von einer Veranstaltung mit Fundi Watch. Das ist ein kleines Kollektiv aus Einzelpersonen, das für Menschenrechte, Religions- und Weltanschauungsfreiheit eintritt. Das ist eine überregionale Initiative und nicht, wie ich vorhin sagte, ein Hamburger. Sie stellen allerdings in dem Vortrag, den wir senden, eine Studie zu Hamburg vor. Und da machen wir jetzt auch weiter mit dem dritten Teil des Mitschnitts.
Also das ist Madeleine Häsler. Madeleine Häsler ist eine Pastorenfrau. Sie kommt ursprünglich aus der Schweiz und ist auch freie Predigerin bei der
Elim.
Nee, aber bei Elim ist sie gar nicht ihr Ehemann, ist immer bei Elim.
Ja, Gabriel.
Aber sie ist zum Beispiel in dieser Kiezkirche, von der Ansgarkirche, predigt sie regelmäßig. Und ihr Mann und sie hatten erst so eine Musical zusammen, so eine Reihe von Musicals, wo sie versucht haben, Menschen damit zu bekehren. Also es gab drei Musicals. Eines hat gehandelt auf der Suche nach Heilung von einer Mutter, die verschiedene okkulte Praktiken ausprobiert, um ihr Kind mit Neurodermitis zu Wunder heilen und am Ende erkennen muss, dass diese heidnischen Praktiken nicht zum Ziel führen, sondern dass das Einzige, was ein Kind Wunder heilen kann, der Glaube an Jesus Christus ist und die dann ihr Kind gesund betet. Ein anderes geht um ein osteuropäisches Ehepaar, die mit häuslicher Gewalt zu tun haben und die dann durch Gebet und Glaube ihre Ehe fixen. Und ein drittes geht um eine drogenabhängige und besessene junge Frau, die dann zum Glauben findet und ihre Drogenabhängigkeit und teuflische Besessenheit überwindet. Und diese Musicals haben die dann mal also kostenlos aufgeführt und dann am Ende dazu aufgerufen, dass man sich bekennen soll. Und jetzt sozusagen, wenn man sich wiedererkannt hat, soll man jetzt nach vorne kommen und sich bekehren zum Glaube und so weiter. Und in Hamburg hier haben die diese Musicals dann aufgezeichnet und auf YouTube gestellt. Und dann sind sie auch nach Hamburg gezogen und sind jetzt seither...
Sind berufen worden.
Genau, also das Madeleine Hester hat das erzählt, das auch in so einem Fernsehbeitrag, dass ihr Ehemann die Stimme Gottes gehört hat und der habe ihr befohlen, an die Reeperbahn zu gehen und dort zu arbeiten. Und sie war natürlich, hatte gar keinen Bock darauf, weil es in der Schweiz so schön ist und so ländlich. Aber natürlich muss man Gott gehorchen und auch dem Ehemann. Und dementsprechend hat sie dann Gott und dem Ehemann gefolgt und ist jetzt hier an der Reeperbahn und ist regelmäßig mit frischem Kuchen bei den Prostituierten und so, um sie zu retten und zu Gott zu führen. Und sie macht aber auch, erzählt sie auf Instagram Exorzismen und hier erzählt sie, was man tun sollte, wenn man es mit Dämonen zu tun hat.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir Buße tun. Buße tun bedeutet, sich bei Gott zu entschuldigen für die Sünden, die wir in unserem Leben getan haben. Weil durch dieses Buße tun räumst du eigentlich dein Lebenshaus auf. All dieser Sündenschmutz, dieser Gestank verschwindet aus deinem Lebenshaus. Und natürlich, wo die Wohnung schön und ordentlich ausgeräumt ist, wo es nicht mehr stinkt, so schwinden normalerweise auch die Ratten von selbst. Und der zweite Punkt ist die Taufe. Das Untertauchen im Wasser. Damit vollzieht sich ein Herrschaftswechsel. Du sagst, ich gehöre jetzt ganz komplett Jesus. Und für das vertragen die Mäuse und Ratten und Dämonenfittchen nicht. Die verschwindet von selbst. Und wenn dann doch du dir nicht sicher bist, ob da noch eine Belastung oder etwas aus deiner Vergangenheit oder von deinen Eltern oder Großeltern noch auf dir sein könnte, dann reicht ein einfaches Gebet von einem Freund, von einem Pastor.
Ja, sie spricht auch dann vom Tummelplatz der Dämonen, wenn es um St. Pauli geht, oder halt die Reeperbahn. Also das ist halt
und
auch.
Sie assoziiert auch AIDS mit dämonischer Belastung und solche Dinge.
Schaff mal lauter.
Sie assoziiert dann auch AIDS mit dämonischer Belastung und solche Dinge. Ich glaube, man hört so ein bisschen raus, ne, was da für eine Bildsprache ist, die ziemlich autoritär ist und dann natürlich mit diesem Bild auch der Taufe, die also in so einem charismatischen Sinne verstanden wird, als so einem Herrschaftswechsel nennt sie das, wo man also irgendwann, wenn man sich bekehrt, sich tauft und dann ist alles gut und davor war alles schlecht. Und in der Vorstellung wird natürlich diese Zeit davor ganz stark abgewertet und die Zeit nach der Taufe ganz stark aufgewertet. Und das führt natürlich zu Problemen, weil zum einerseits, also wo sehr stark stigmatisiert wird, alles, was quasi als Sünde und vor der Taufe beschrieben wird. Zum anderen aber auch Leute, wenn die dann nach der Taufe, irgendwie sagen wir mal, sexualisierte Gewalt erleben oder irgendwelche Konflikte oder also in irgendwelche Probleme geraten, was auch immer, das total schwierig zu artikulieren ist, weil sie ja in dieser Vorstellung sind, dass alles jetzt gut sein muss und sie ja befreit sind und alles gelöst wurde, was natürlich einen Druck ausübt. Was bei ihr, glaube ich, auch noch eine Rolle spielt, ist, sie sagt auch, sie macht so eine Art soziale Arbeit und sie hat mit verschiedenen Bordellbetreibern ausgemacht, dass sie quasi die Nummer von denen gibt und wenn Leute Probleme haben, können sie da anrufen rund um die Uhr und dann kommt sie dorthin und betet sozusagen mit den Menschen oder, naja, wie sie das halt beschreibt. Und das ist natürlich ein Angebot, was teilweise auch angenommen wird, weil durchaus ein Bedarf besteht für irgendeine Art von psychosozialer Unterstützung. Aber das ist natürlich nicht unbedingt die psychosoziale Unterstützung, die da angemessen wäre, sage ich mal, sondern das ist ja irgendwie eher ersichtlich.
Vor allem gehen damit halt auch politische Ziele einher, ne? Also sie macht regelmäßig Beiträge bei IDEA, das ist halt der evangelikale Pressedienst. Dann ist sie häufig, wie heißt dieser Sender da?
Bei ERF.
Ja, bei ERF, ne? Bei ERF ist sie häufig zu Gast. Und dann geht es auch immer gleich um mehr Kriminalisierungsdruck. Es geht, sie machen sehr viel mit der Polizei. Also die haben echt überhaupt gar keine Scheu, mit Polizei und Staatsanwaltschaft auch zusammen gemeinsame Sache zu machen. So. Und jetzt geht es einmal noch um eine Person, mit der Madeleine Häsler auch zu tun hat. Und zwar, wir sehen hier im Hintergrund Susis Showbar. Das ist ein Stripclub auf St. Pauli halt eben. Und der ist uns irgendwie aufgefallen, weil da Gottesdienste regelmäßig stattfinden. Fanden wir interessant. Und dann haben wir so ein bisschen Videos geguckt, um halt rauszufinden, wer geht da eigentlich hin und so. Und dann war dort die Gabi von Mission Freedom, die Madeleine von den Ratten und dem ordentlichen Lebenshaus, wie wir gerade gesehen haben. Aber auch noch so Leute von der Heilsarmee, die ja sowieso einfach im Rahmen von der Reeperbahn einfach so zum Stadtbild gehören. Und diese Leute treffen sich dann halt für so Gospelabende, für Singen und Klatschen und Tanzen und so. Und wer da halt auch immer eine Rolle spielt, ist er hier, Frank Hoffmann, der gehört eben zu der sogenannten Kiezkirche und hat auch da einen Instagram-Account. Und vor kurzem war er im Morgenpost-Podcast, ist noch gar nicht lange her, 3-4 Wochen. Und ich habe mir dieses Interview mal gegeben. Ich habe das auf 1,3 Geschwindigkeit durchrauschen lassen, weil das war einfach echt richtig hart zu ertragen. Und ein Zitat, was ich mitgebracht habe, ist, selbst unter den Transvestiten in der Schmuckstraße findet man Glauben. Und so ist auch sein Zugang. Also es geht halt darum, diese christlich-fundamentalistische Erzählung, die hat immer einen Teil Selbsterzählung, wo es darum geht, Menschen zu retten, um selber sich in Gottes Gunst zu sonnen, wenn das jüngste Gericht kommt und das Ende der Welt naht. Weil dann stehst du auf der richtigen Seite und kommst halt ins Paradies. Und diejenigen, die auf der falschen Seite stehen, die sind auf ewig im Fegefeuer verloren. Und dann geht es natürlich auch um das Retten von möglichst vielen Seelen. Und er selber ist ein Schüler von Wolfram Kopfermann, was der führende Theologe der Petrikirche, also der Hauptkirche in Hamburg, nahe des Jungfernstieges war. Und Kopfermann hat so um 2000 die Ansgar-Kirche, eine Freikirche, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, gegründet. Und er ist ein Schüler von Kopfermann. Und er hat da jetzt eben in diesem Leuchtreklamen-Ambiente mit dem Daniel Kellerkind auch zum Beispiel, hat er halt einfach Leute gefunden, mit denen er halt auch so ein bisschen auf diesen Mythos St. Pauli, Reeperbahn und so surft und halt dort, also da verknüpft sich die Rettungserzählung mit dem, womit Hamburg ja auch schon lange Kasse macht touristisch, nämlich mit dieser Erzählung des sündigen St. Pauli und halt also des spektakulären Nachtlebens. Und er kommt dann in diesem Morgenpost-Podcast auch so betont, ja nicht wertend drüber, muss aber sehr betonen, dass die Tänzerin, die auch mal während des Gottesdienstes aufgetreten war, halt hochgeschlossen war, ne? Und dann wird er gefragt, gibt's denn auch Getränke während des Gottesdienstes? Ja, klar, wir sind ja nicht so und bei uns kann man ja danach Alkohol trinken. Dann gibt's aber Alkohol zu Gottesdienstpreisen. Und also es geht halt wirklich auch um so eine Verzahnung von den verschiedenen Lebenswelten. Und da muss man sich jetzt vor Augen führen, gleich daneben ist eine evangelische Kirche mit einer Person, also einem Pastor, der eigentlich immer sehr bevölkerungsnah versucht rüberzukommen, aber für solche Umtriebe interessieren die sich dann gar nicht. Das ist dann irgendwie halt der Job von Frank und da kommt man sich am liebsten nicht in die Quere. Und woran liegt das? Die evangelische Kirche verliert massenweise Leute durch Kirchenaustritte und also solche Freikirchen und die Ökumene, so heißt das ja, sind dann halt einfach so ein bisschen die Hoffnung, in säkularen Zeiten sich auch noch ein bisschen weiter hinüber zu retten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ah ja, okay. Und jetzt sind wir hier angekommen. Die Lichtinsel ist Geschichte seit etwas mehr als einem Jahr. Aber die Lichtinsel hat eine 15-jährige Geschichte hier in Wilhelmsburg gehabt. Und als ich hierher kam, habe ich nicht geschnallt, wer dahinter steckt. Und durch Recherchen habe ich zu dem Zeitpunkt nur rausfinden können, dass dort eine Organisation, die hieß Stiftung Humanitäre Hilfen und Kooperationen International, kurz SHKI, dahinter stand. Und erst wenn man ein bisschen tiefer eingetaucht ist, konnte man rausfinden, dass die Lichtinsel zur Operation Mobilisation, kurz OM, man sieht hier oben links das Logo von OM auch, gehört. Und OM ist eine weltweit tätige Kirche und NGO, also die zum Beispiel im Moment mit so einem Kreuzfahrtschiff durch die Welt tingeln und nächstes Jahr kommen sie auch nach Hamburg. Und wir kommen später noch darauf, was OM macht, wenn sie da also die Welt bereist und die machen Missions- und Evangelisationsarbeit. Und wer da die Zielgruppe ist, das erzähle ich gleich noch.
Sie kooperieren auch mit dieser unerreichten Völker, unerreichte Volksgruppeninitiative, wo zumindest der Verdacht entsteht auf der Webseite, dass sie illegale Erstkontakte mit Gruppen, die noch nicht mit der üblichen restlichen Welt im Austausch standen, suchen, um die zu missionieren, was verboten ist, weil die häufig dann die Lebensgrundlage zerstören und durch Krankheiten gefährdet werden.
OM gehört zur World Evangelical Alliance und damit halt zur Deutschen Evangelischen Allianz. Ja, meine Arbeitsgemeinschaft, die heißt Evangelikale Mission, das ist die AEM. Und sitzen tut das ganze Werk sozusagen in Baden-Württemberg. Und dort gibt es dann auch noch einen anderen, eine Niederlassung, die im Impressum angegeben wird. Und diese Impressumsadresse war für uns quasi dann in der Recherche auch der Aufschluss, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. So, die Lichtinsel schrieb dann dieses Jahr im April und IDEA berichtete darüber auch, dass sie ihre Arbeit in Wilhelmsburg beenden. Und ich lese das vor, weil ich glaube, man kann das vielleicht hinten nicht ganz lesen. IDEA hat es so ausgedrückt, das ist dieser evangelikale Pressedienst. Wie der Leiter der Missionsarbeit von OM in Deutschland, Timon Möhrer, sitzend in Nordbaden in Moosbach erklärte, hat es 2010 kaum geistliches Leben in dem stark durch muslimische Migranten geprägten Stadtteil Wilhelmsburg gegeben. Zitat Ende. Nach einigen Jahren sei daraus mit den Jesus Friends sogar eine neue Gemeinde unter dem Dach der Nordkirche und ab 2015 ein Projekt der Flüchtlingshilfe entstanden. Das fanden wir sehr aufschlussreich, diese Aussage. Denn da war ja dann auch klar, dass die Jesus Friends mit dazugehört haben. Und das wurde spätestens dann auch belegt, als ich mir die Jesus Friends App runtergeladen habe. Die gibt's nämlich wirklich. Und dort gesehen habe, dass die halt alle ihre Veranstaltungen in der Lichtinsel gemacht haben. Und dann ist natürlich auch interessant, das haben wir jetzt vor kurzem noch durch Recherchen bestätigt. Also Zoe hat schon das Thema Gaza vorhin angesprochen und viele dieser Missionsprojekte sind halt an der, wie hat das geheißen, IHF, Israel Humanitarian, Israel hat ja da dieses Werk eingesetzt, ja, um halt,
Humanitarian Foundation.
Ja, genau, Israel Humanitarian Foundation. Und viele dieser Werke haben dort halt dann kooperiert, ja, und es gibt also diese Kriegshilfe und Geflüchtetenhilfe, wie Sie es nennen, die passiert unter autoritären Vorzeichen. Da geht es nicht darum wirklich, also natürlich hilft man auch, also natürlich geben die auch Lebensmittel raus oder hier auf der Reeperbahn ein Kaffee von Madeleine Hesler ist auch immer noch ein Kaffee, ne? Also das muss man halt auch irgendwie ein bisschen mal runterbrechen, aber trotzdem ist es halt nicht ohne Hintergedanken. Und man kooperiert halt vor allen Dingen mit der evangelikalen amerikanischen christlichen Rechten und mit den entsprechenden Kooperationspartnern. Und das hat man im Nahostkonflikt jetzt sehr gut sehen können. Dann gehen wir noch eins weiter. Jetzt kommt noch ein Zitat von OM selber, und zwar vom Team Nord. Zitat, wir haben als Team so viel gebetet und um offene Türen gekämpft, berichtet Teamleiterin Katharina, aber es ist nichts passiert. Wir haben gefühlt eine verschlossene Tür nach der anderen eingerannt. Und wenn Gott durch verschlossene Türen führt, dann wollen wir ihm auch folgen. So haben wir als Team in Frieden und Einheit die Entscheidung getroffen, die Arbeit zu beenden. Also wo man sich halt auch so fragt, hä, also was denn jetzt so, ne? Also sie geben ja irgendwie zu, dass der Zulauf hier auf der Insel einfach ein bisschen begrenzt war. Und da kommen wir auch ein bisschen auf das Thema Resilienz zu sprechen. Es gibt dann auch noch andere Quellen, wo ich gefunden habe, dass sie halt schon Zulauf hatten in dem Moment, wo sich eigentlich Jugendliche auch bei ihnen getroffen haben, weil es da halt umsonst Getränke gab. Es war warm und es, ne, also es war einfach ein Platz, wo man halt auch sitzen konnte. Und aber gleichzeitig sind die halt auf die Missionseinladungen nicht eingegangen. Und das hat ihnen eigentlich im Grunde genommen nicht gepasst. Und das nach 15 Jahren sich einzugestehen, hat dann dazu geführt, dass sie diese Arbeit hier in Hamburg erstmal beendet haben. Okay, und jetzt nochmal dazu, wie hängt das eigentlich miteinander zusammen? OM, nochmal zur Erinnerung, Operation Mobilisation. Das Motto von denen ist, wir möchten von Gottes Liebe in Regionen erzählen, genau, in denen, und jetzt könnt ihr das nicht lesen, ich muss auch reinkriechen, niemand sonst das Evangelium verkündet, es keine lokale Gemeinschaft von Jesus Nachfolgenden gibt. Jesus Nachfolge ist auch so ein Narrativ, das immer wieder kommt. Und die Kultur, Sprache oder andere Dinge des Menschen von Jesus Nachfolgenden, die Menschen von Jesus Nachfolgenden trennen. Das ist so, sind so die drei Motti oder Mottos, however, also halt, ne, das, wo die drei Slogans von OM. Und dann rechts davon seht ihr das Leitungsteam von denen. Das ist einmal der Doron Luckert, der spielt auch eine große Rolle in der Evangelischen Allianz. Dieser Daniel Bergemann, die Barbara Horst, die ist nicht so relevant, aber Steffen Zöge ist wichtig. Und wenn man dann unten guckt, was die Stiftung Humanitäre Kooperation International macht, da findet man genau die gleichen Personen wieder. Und das ist halt so dieses Ding, was zum Beispiel Astroturfing bei den Rechten heißt oder Mimikry auch oft bezeichnet wird. Man hat einfach einen bestimmten Kreis von einflussreichen Personen, also Leitfiguren, die dann halt in unterschiedlichsten Funktionen, in unterschiedlichen Gremien und NGOs wieder auftauchen. Und der Sitz beider Organisationen ist in Moosbach an der gleichen Adresse. Und dann weiß man also auch, okay, da gibt es eine große Schnittmenge. Das können wir sicherlich so sagen. Ach ja, genau. Was machen die also? Was ist denn deren Zielgruppe, ne, wenn OM unterwegs ist? Also das sind einfach Sachen aus diesem Jahr, die bei OM auf der Homepage stehen. Und was wir vorhin schon gehört haben über das muslimisch geprägte Stadtbild, könnte ich jetzt mal frei ergänzen. Das ist also auch leitend für OM an allen Niederlassungen in Deutschland. Es geht darum, in Stadtgebiete und Bezirke und Kieze zu gehen, die einfach muslimisch geprägt sind und dort halt Menschen zu bekehren. Und ich lese euch nur einen Ausschnitt vor, weil dann habt ihr auch alle gehört. Wir werden an verschiedene Orte in Berlin gehen, vor allem in türkischsprachige Gebiete oder Gebiete mit einer großen muslimischen Gemeinde. Wir sehnen uns danach, dass sich viele Menschen in Berlin zu Christus bekehren, besonders unter den türkischsprachigen Einwanderern, aber auch unter allen muslimischen Einwanderern. Dieser Einsatz wird als Möglichkeit dienen, das Evangelium unter diesen Menschen zu verbreiten. Berlin, 4. bis 14.9. Das sind die Einsätze, für die man sich dann melden kann. Und das wird auch hier in Hamburg passieren, wenn die, wie heißt das Schiff? Ich vergesse das jedes Mal. Ja, mir fällt es gerade nicht ein. Die hat so auch noch so irgendwie, keine Ahnung. Ich guck's gleich nach, dann kann ich euch das noch. Logos, ja, Logos, die Logos, also Wort, ne? Hier anläuft. Okay, so, ihr habt's geschafft. Es gäbe noch so viele Sachen und so viele Dinge, die wir halt auch nicht in die Broschüre reingepackt haben. Aber wir finden auch, das reicht jetzt erstmal, um mal so ein bisschen zu besprechen, wo stehen wir und was sind halt auch funktionierende Strategien, sich zu widersetzen gegen solche Sachen. Falls das euer Take ist, unserer ist es auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und...
Wir zu recherchieren, wir machen gerade Onboarding.
das ist so, dass wir dann einfach in Kontakt treten. Ihr könnt uns einen Nachricht schreiben über alle Kanäle, die wir unterhalten, auch über diese E-Mail-Adresse. Und dann sprechen wir einfach miteinander. Im Moment sind wir 3 Leute, die recherchieren und eine weitere Person, die organisiert. Also dabei, wir sind ein kleines Kollektiv. 2 von 4 bis 5 Personen seht ihr jetzt hier.
Ja, das war der Mitschnitt von der Veranstaltung Skandal im Sperrgebiet Mission und Dämonenjagd in Hamburg. Eine Infoveranstaltung mit Fundiwatch zu christlichem Fundamentalismus und sozialer Arbeit. Und wie ihr jetzt am Ende noch gehört habt, das ist ein sehr kleines Kollektiv, die aber eine extrem wichtige Arbeit machen und die dringend MitstreiterInnen suchen und Leute, die Bock haben, mit zu recherchieren. Und es gibt, wie ihr jetzt vielleicht auch gehört habt, noch einiges zu recherchieren in dem Bereich. Und die haben ja auch eine Broschüre veröffentlicht, die könnt ihr euch auch runterladen auf deren Homepage. Und die Homepage lautet www.fundiwatch.org und das gibt sie aber auch auf Instagram. Also die Initiative ist auch auf Instagram vertreten. Ja, in dem Sinne machen wir jetzt weiter mit unserer Januarsendung von Alex Radio. Jeden 3. Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr auf FSK und im Nachhinein zu hören unter freie-radios.net und auf Streaming-Plattformen. Wir hören jetzt weiterhin Musik aus der Dreisat-Doku über Protestsongs der letzten 100 Jahre und dann hört ihr noch die Buchrezension und den Newsflash. Wir machen weiter mit einer Künstlerin aus Hamburg. Haben wir wahrscheinlich noch nie gespielt, Scherz, schon sehr oft, aber sollte auch einfach in jeder Sendung gespielt werden, nämlich Finna mit dem Song Zartcore.
Nun folgt der Newsflash. Der nationale Aktionsplan Queerleben wird offenbar nicht fortgesetzt. Bundesfamilienministerin Karin Prien, CDU, begräbt klammheimlich den queeren Aktionsplan. Es war schon verdächtig, dass der nationale Aktionsplan Queer Leben mit keinem Wort im Koalitionsvertrag von Union und SPD erwähnt wurde. Der jüngsten Antwort des Familienministeriums auf meine schriftliche Anfrage ist zu entnehmen, dass die Bundesregierung den Aktionsplan für ein Projekt der letzten Legislaturperiode hält, das mit dem Umsetzungsbericht abgeschlossen wurde. Im Klartext: Queerleben ist Geschichte. Damit stößt Karin Prien allen engagierten in queeren Initiativen hart vor den Kopf. Als zuständige Ministerin muss sie diese Fehlentscheidung dringend korrigieren. Zudem betonte der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion, als die Ampelkoalition den Aktionsplan eingeführt hat, war das lange überfällig. Der Bund zog damit gegenüber den meisten Bundesländern sowie gegenüber der EU nach, die allesamt über Maßnahmenpläne verfügen und diese über viele Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickeln. Dass Prien glaubt, die Arbeit sei mit dem inhaltlich mangelhaften Aktionsplan der vergangenen Legislatur getan und eine Neuauflage sei nicht notwendig, sendet vor dem Hintergrund des Erstarkens rechtsextremer Kräfte das falsche Signal. Mit Rückblick auf den nationalen Aktionsplan der Vorgängerregierung hält Brückner außerdem fest, der Aktionsplan hat nie die erhoffte Wirkung entfaltet. Die seinerzeit von dem damaligen Queerbeauftragten der Bundesregierung Sven Lehmann versprochene finanzielle Unterstützung mit 70 Millionen Euro pro Jahr ist ausgeblieben, genau wie eine umfangreiche Projektfinanzierung. Sein Appell im Umsetzungsbericht zur künftigen Verstetigung des Aktionsplans ist bei der Merz-Regierung verhallt. Als Linksfraktion haben wir immer kritisiert, dass Queerleben, vor allem die sozialen Lebensbedingungen queerer Menschen, etwa hinsichtlich Armut, Arbeits- oder Wohnungslosigkeit, nicht angemessen berücksichtigt. Was auf der Strecke bleibt? Der ursprüngliche Aktionsplan umfasste 6 große Handlungsfelder, von rechtlicher Anerkennung über Sichtbarkeit bis hin zur Gesundheit. Viele der damals definierten Ziele sind aus Sicht der Opposition und Verbänden noch lange nicht erreicht. Sicherheit. Die Hasskriminalität gegen LGBTIQ+ steigt seit Jahren an. Ein zentraler Punkt des Plans war die Verbesserung der statistischen Erfassung und Prävention. Gesundheit. Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von trans- und intergeschlechtlichen Menschen standen ebenso auf der Agenda wie das Verbot von Konversionsbehandlungen. Recht. Die Reform des Abstammungsrechts und die vollständige rechtliche Anerkennung von Regenbogenfamilien waren Kernversprechen, die nun in der Schwebe hängen. Die Bundesregierung muss schleunigst die mit queeren Trägern erarbeiteten Empfehlungen umsetzen, damit das Projekt nicht völlig für die Katz war. Kehrtwende bei der Bild-KI Grok nach massiver Kritik wegen Erstellung sexueller Bilder. International richtet sich die Kritik unter anderem gegen die Möglichkeit, mit Hilfe der KI auch Bilder zu erzeugen, in denen Minderjährige sexualisiert dargestellt werden. Wie X mitteilte, werde die Möglichkeit, Personen in Bikinis oder Unterwäsche darzustellen, in denjenigen Staaten blockiert, in denen solche Inhalte gesetzlich untersagt sind. Die Einschränkung gilt demnach für alle Nutzerinnen und Nutzer, auch für zahlende Abonnenten. Die EU-Kommission kündigte an, die geplanten Schritte zu prüfen. Sollten die Maßnahmen nicht ausreichen, werde man nicht zögern, das volle Arsenal des Europäischen Digitalgesetzes, DSA, einzusetzen. Die deutsche Justizministerin Stefan Hubig, SPD, bezeichnete die Manipulation als fürchterlich und kündigte gestern bereits an, an einem neuen digitalen Gewaltschutzgesetz zu arbeiten, das Betroffene künftig besser schützen und ihre Persönlichkeitsrechte stärken soll. Studie zeigt, queerfeindliche Gewalt bleibt nicht folgenlos. Homofeindliche Gewalt ist kein Randphänomen und sie bleibt nicht folgenlos. Eine aktuelle Studie zeigt auch eindrücklich, wie eng Gewalterfahrung und suizidale Gedanken miteinander verknüpft sind. Dabei gaben mehr als 4 von 5 Befragten, 82,5%, an, bereits homophobe Gewalt erlebt zu haben. Am häufigsten handelte es sich dabei nicht um körperliche Übergriffe, sondern um das, was viele noch immer verharmlosen: böswillige Kommentare, Beschimpfungen und soziale Isolation. Gerade diese Form alltäglicher, oft unsichtbarer Gewalt erwiesen sich als besonders belastend. Die Studie liefert einen wichtigen Beitrag, weil sie eines klar macht: suizidales Verhalten entsteht nicht aus individueller Schwäche oder mangelnder Resilienz. Vielmehr sind es feindliche, strafende soziale Kontexte, die queere Menschen systematisch unter Druck setzen. Die Ergebnisse bestätigen, was die Forschung zum sogenannten Minority Stress seit Jahren zeigt. Queere Menschen tragen eine zusätzliche psychische Last. Nicht wegen ihrer Identität, sondern wegen der Reaktion der Gesellschaft darauf. Homofeindlichkeit ist kein persönliches Problem einzelner TäterInnen, sondern ein strukturelles Versagen sozialer und institutioneller Schutzmechanismen. Iran-Demo in Hamburg, gestern. Der Hamburger Verein Migration Guide rief zur Kundgebung auf. Sie wollen ein Zeichen gegen das islamische Regime und für eine demokratische Zukunft Iran setzen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Kundgebung ist Teil des weltweiten Protests der iranischen Community gegen die Repressionspolitik im Iran sowie gegen die Islamische Republik. Man möchte eine Stimme für IranerInnen sein, sowie den Druck auf das Regime erhöhen und sich solidarisieren. Gegen Islamismus, politische Gewalt und religiösen Extremismus überall auf der Welt. 5.000 bis 7.000 Teilnehmende waren angekündigt, mit 10.000 Teilnehmenden wurden die Erwartungen weit übertroffen. Hamburg ist Heimat der größten iranischstämmigen Community in der EU. Kasachstans Antipropagandagesetz ist unterschrieben. Kernstück der neuen Regelung ist eine Änderung des Kinderrechtsgesetzes. Ab sofort ist es verboten, Informationen zu verbreiten, die darauf abzielen, eine positive gesellschaftliche Einstellung gegenüber LGBTIQ+-Themen zu formen. Betroffen sind nicht nur klassische Medien wie Fernsehen und Zeitungen, sondern auch Bildung, Kultur, Werbung und, besonders drastisch, sämtliche digitale Plattformen und soziale Netzwerke. Was genau unter Propaganda fällt, das lässt das Gesetz geflissentlich offen. Diese schwammige Formulierung gibt den Behörden und Gerichten freie Hand, im Grunde jede Regenbogenfahne oder jedes positive Posting wegzuzensieren. In der Diskussion um Transrechte geht es immer wieder um den Zugang zu geschlechtergetrennten Räumen. KritikerInnen äußern dabei die Sorge, dass Frauen intime Schutzräume verlieren, wenn Geschlechtszugehörigkeit allein über Selbstdefinition geregelt wird. Dabei erzählt ein Blick in die Zahlen eine deutlich andere Geschichte. Zwischen 2022 und 2024 fragte die NGO Translucent bei 382 Kommunen, Krankenhäusern, Gesundheitsdiensten und Frauenschutzeinrichtungen in England nach. Die zentrale Frage war schlicht: Gab es formell dokumentierte Beschwerden von Frauen über die Anwesenheit von Transfrauen in geschlechtergetrennten Räumen? In fast allen Fällen lautete die Antwort nein. Es gab 3 dokumentierte Einzelfälle verteilt über mehrere Jahre in einem Land mit Millionen täglicher Nutzungen öffentlicher Einrichtungen. Ein Befund, der nicht zur Debatte passt. Die Debatte ist laut und aufgeladen, die Zahlen dagegen sind unspektakulär. Das heißt nicht, dass es keine Sorgen gibt, aber es zeigt, dass das Problem im Alltag deutlich kleiner ist, als es oft dargestellt wird. Eine positive Kulturmeldung zum Abschluss. In Hamburg gibt es im Mark Museum für Kunst und Kulturen der Welt am Roter Baum eine Ausstellung zu Katzen namens Miau.
Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Ich muss erstmal zugeben, ich habe dieses Buch nicht gelesen. Ich habe es als Hörbuch angehört. Gelesen von Pega Feridoni. Und tatsächlich kann ich wirklich sagen, dass ich das allen empfehlen kann, dieses Buch zu hören, weil Pega Feridoni selbst Farsi spricht, also Persisch, und damit immer wieder Abschnitte in Farsi vorliest und diese dann auch ins Deutsche übersetzt werden. Der Klang der Sprache und die warme Stimme von Feridoni ziehen einen, wie ich glaube, noch intensiver in den Bann dieser tragischen und liebevollen Familiengeschichte. Aber genau worum geht es eigentlich? Es geht um eine Familie, es geht um Iran, es geht um die Kämpfe der Frauenbewegung und so vieles mehr. Es beginnt alles damit. Gina sitzt an ihrem Schreibtisch, das Smartphone in der Hand. Im Sekundentakt aktualisiert sich ihr Instagram-Feed. Sie liest: Gina Masha Amini wurde in Teheran von der Sittenpolizei ins Koma geprügelt. Im nächsten Moment begreift sie, die junge Frau, die so heißt wie sie, ist tot. Im Feed folgen die Bilder, der Protestzug tausender Menschen auf den Straßen. Mädchen und Frauen, die ihre Haare unverdeckt tragen. Darunter auch Ginas Schwester Roja und ihre Nichte Nika. Was zunächst in der Gegenwart beginnt, lässt Gina in ihre Vergangenheit schwelgen. So gehen wir mit ihr auf eine Reise durch den Iran, sitzen zu Besuch bei ihren 4 Tanten, die Gina das beste persische Essen auftischen und von ihrer Jugend im Iran erzählen. Am liebsten möchte man mit den Frauen im gemütlichen Wohnzimmer sitzen und den Geschichten lauschen. Es geht um die Liebe, Verlust, die Schönheit des Iran, aber auch um die brutalen Folgen des Mullah-Regimes, insbesondere für Frauen. Wieder zurück in der Gegenwart wird Nika, Ginas Nichte, zur Freiheitskämpferin. Mutig geht sie mit ihren Freundinnen auf die Straße, verteilt versteckte Flugzettel in Bonbons und entwickelt eine Strategie, wie sie Medieninhalte und die Gräueltaten der sogenannten Sittenpolizei via Instagram in die Welt verbreitet. Das gelingt ihr, obwohl das Internet immer wieder gedrosselt oder gar abgeschaltet wird. Man gerät mit in einen Sog, hofft, bangt, und ich muss das ganz ehrlich zugeben. Die Darstellung und die Erzählung dessen, was mit den Frauen getan wird, wenn sie sich gegen die absurden Regeln des Regimes stellen, sind so brutal und so bildhaft beschrieben, dass mir nicht nur einmal übel wurde oder mir die Tränen in die Augen geschossen sind. Zwar habe ich schon vorher von den Morden, der Folter und den Vergewaltigungen gelesen, in Gina Kayes Roman ist es plötzlich so nah, so spürbar und wird ganz körperlich. Anders als in den Nachrichten konnte ich mich nicht gut abgrenzen. Denn die Figuren im Roman sind echt und nahbar. Der Schmerz wird fühlbar. Dieses Buch ist nichts für schwache Nerven. Kurz dachte ich, das bräuchte eigentlich eine Triggerwarnung, aber das ist natürlich Quatsch. Das Grauen, das den Frauen immer wieder im Regime angetan wird, passiert ganz aktuell und täglich. Es ist Realität und niemand wird vorher mit einer Triggerwarnung gewarnt. So eben auch nicht in diesem Buch. Dennoch oder gerade deshalb ist dieses Buch eine absolute Empfehlung. Ob gelesen oder angehört.
Das war unsere monatliche Buchrezension, dieses Mal zum Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Und wir spielen jetzt auch noch ein Lied, was aus den iranischen Protesten oder den Protesten der iranischen Frauen stammt. Das heißt For Life, For Women Life, Liberty und ist von Rana Mansour. Das war Rana Mansur mit For Women Life Liberty. Zum Thema der Proteste im Iran gibt es am 8. Februar auch noch eine Veranstaltung in Hamburg, organisiert vom Antifa-Tresen in der Roten Flora unter dem Titel Iran 2026 zwischen Aufstand, Repression und internationaler Solidarität. Da ist als Gast Kasem Mousavi eingeladen und die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Zwei Tage später, am 10. Februar, gibt es noch eine weitere Veranstaltung, und zwar den Film My Stolen Planet von Farhanas Sharifi. Der ist 2024 gedreht worden und handelt von Tanz, Musik und Lebensfreude im Iran nach der Islamischen Revolution und erzählt anhand persönlicher und fremder Familienarchive von der komplexen Verbindung zwischen privatem und politischem Leben im Iran. Diese zwei Veranstaltungen und natürlich auch die entsprechenden Demonstrationen, um die Proteste im Iran zu unterstützen, seien euch hiermit ans Herz gelegt. Wir sind jetzt auch am Ende unserer Januar-Ausgabe von Alex Radio, dem queer-feministischen Radioformat, auf einem der queer-feministischen Radioformate, muss man natürlich sagen, auf FSK. Das könnt ihr hören auf fsk-hh.org auf 93,0 MHz oder auch online. Wir laden unsere Beiträge auf freie-radios.net hoch und die sind auch über die bekannten Streaming-Plattformen verfügbar. Unsere nächste Sendung findet in einem Monat statt, wieder am 3. Sonntag, und zwar ist es der 15. Februar von 15 bis 17 Uhr. Und da haben wir wieder einen Veranstaltungsmitschnitt vorbereitet, und zwar von Cordula Trunk zum Thema Is Palestine a Feminist Issue? Und damit
sagen wir Tschüss für heute. Und wir enden jetzt mit etwas Powervollem, was mir hier gerade aus dieser Playlist entgegengesprungen ist. Diese Playlist vielleicht nochmal für die, die es noch nicht gehört haben, ist entstanden aus der Doku-Reihe, die gerade auf Dreisat in der Mediathek zu sehen ist, zu Protestsongs der letzten 100 Jahre. Und wir hören einen Protestsong, der auch ein bisschen älter ist, von Rage Against the Machine, nämlich Killing in the Name.